Slava Bogu, preis den Herrn. Das habe ich schon mal gelernt. Das ist nicht schlecht, wenn man das kann. Also für mich auf jeden Fall. Und Jesus je pobednik. Jesus ist Sieger. Das ist alles, was ich eigentlich brauche in Serbisch. Und damit komme ich gut durch im Augenblick. Ja, nee, natürlich ein bisschen mehr. Aber das spricht dann meine Frau. So ist es. Wir sind privilegiert, so empfinden wir es, dass wir dort in dem Land sein dürfen, in Serbien, liegt ja vor unserer Haustür. Ich habe in der letzten Zeit einige E-Mails bekommen von Leuten aus Deutschland, die Serben betreuten hier in Deutschland und die Leute dann auch wieder zurück mussten jetzt nach Serbien und wie diesen Menschen geholfen werden kann. Und ich habe dann vielen Mut gemacht und sagte, komm doch selbst mal nach Serbien und seht, wohin diese Menschen wieder gehen werden, wenn sie zurückgehen, weil dann kann ich mir das beste Bild machen draus einfach, wie kann ich wirklich helfen in diesem Land. Und tatsächlich das Stärkste, was zählt ist, und das sagen die serbischen Geschwister, und da bringe ich Grüße mit von ganzem Herzen, das Größte, was ist, sagen viele, Heinz, nicht, dass du in Deutschland predigst und Geld einpredigst, sondern dass du nach Deutschland zurückgehst und predigst, dass Menschen überhaupt aufmerksam werden auf unser Volk und beginnen, für dieses Volk zu beten. Es geht gar nicht ums Geld. Es geht nicht ums Geld. Der Herr hat genug davon. Es geht darum, dass ein geistlicher Kampf findet in dieser Welt statt. Und dieser geistliche Kampf, der wird nur mit geistlichen Waffen gewonnen. Das ist alles. Und die Waffe, die wir haben als Menschen, als Jesus-Menschen, ist die Waffe des Gebets. Und keine anderen Waffen. Wir brauchen keine Kanonen auffahren, gar nichts. Wir müssen auch nicht irgendwelche Diskussionen aufbauen mit irgendwelchen Leuten, sondern es geht darum, dass Mauern, harte Mauern eingerissen werden, wirklich durch die Kraft des Gebets. Und es bewegt mich immer wieder, wenn die Geschwister das sagen, Mensch, da werden Menschen aufmerksam auf uns. Ich möchte es einfach so verdeutlichen. Viele Leute sagen zu mir, Heinz, wo arbeitest du jetzt nochmal mit deiner Frau am Bodenseehof? War es doch so schön, ne? Was macht ihr da jetzt eigentlich? Und dann erkläre ich, wir sind in Serbien, wir leben in Belgrad, das ist die Hauptstadt von Serbien. Wir arbeiten mit Menschen, die Serben sind und Roma, die in Serbien leben. Und dann plötzlich bekomme ich die Antwort, oh, ist echt interessant, in Kroatien war ich auch schon mal. Und das finde ich, und es ist gar nicht so selten, dass mir diese Antwort gebracht wird. Und ich habe schon Leute gesagt, hör dir nicht zu. Und vor kurzem schrieb mir jemand, ein Geschäftsmann, und sagte, Heinz, ich habe mit Geschäftsfreunden gesprochen, eine Möglichkeit vielleicht in Serbien ein Geschäft zu beginnen. Und die waren auch alle voll dabei und sagten, Mensch, das ist eine echt tolle Idee. Und dann plötzlich sagte man, also in Kroatien, da habe ich auch schon mal was produzieren lassen. Und dann ist ihm das bewusst geworden, er schrieb mir dann und sagte, jetzt ist mir erst bewusst geworden, was du uns immer sagst, Serbien existiert für viele überhaupt gar nicht. Das existierte nur für die Bomben der NATO, leider muss ich das so sagen. Es existierte nur für ein paar Menschen, die irgendwie geopolitische, strategische Interessen hatten, die irgendwas veranstalten wollten, irgendein Land destabilisieren wollen, das können wir Menschen. Menschen erniedrigen, demütigen, bis zum Gehtnichtmehr. Und dann über Völker schimpfen, dass sie Nationalisten werden. Wenn ich nichts mehr habe, außer mich selbst, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Und es ist die Wahrheit, die bittere Wahrheit, was geschehen ist auf dem Balkan. Traurig, aber wahr. Die westliche Welt hat total versagt, aber sie kann das jetzt nicht zugeben. Und ich bin nicht hier, um einen politischen Vortrag zu halten. Aber uns einfach mal das zu verdeutlichen, was da wirklich geschehen ist. Da ist ein einziges Volk am Pranger gestellt worden. Und dann nehmen wir uns in unserer westlichen Hybris das heraus und wir bestimmen, was gut und was schlecht ist. Und jetzt können wir mal reinschauen in Kosovo, den wir befreit haben. Ein Land, in dem nur die Mafia herrscht, Brutalität, Korruption bis zum geht nicht mehr. Ein Land, in dem junge Menschen überhaupt keine Chance haben aufzukommen. Die müssen raus. Und die setzen sich lieber da in Pristina im Bus und fahren hier nach Deutschland, obwohl sie wissen, ich muss wieder zurück. Aber dann war ich mal eine kurze Zeit in Deutschland. Mal in einem Land, in dem Recht und Ordnung herrscht. So sieht es aus. Und da arbeiten wir mit Menschen in Serbien, die nochmal eine Stufe drunter sind. Für diese Menschen sogar serbische Christen manchmal eine Gemeinde wieder verlassen würden, wenn diese Menschen in die Gemeinde kämen, und es sind die Roma. Und dann kann man sagen, was sind wir für Menschen? Was ist aus uns geworden? Aus denen, die jeder Einzelne für sich selbst die Menschenrechte propagiert. Und wir haben sie jetzt auch wieder in Deutschland, die großen Diskussionen um Meinungsfreiheit. Also ich habe die Meinungsfreiheit, wenn ich jemanden diffamiere, erniedrige, dann habe ich Freiheit. Wenn ich andere Religionen diffamiere, dann habe ich Freiheit. Ist das Freiheit? Nein, das ist nicht Freiheit, das ist Gefangenheit, weil ich in mir selbst gefangen bin. Ich muss mich selbst produzieren, ich muss mich selbst projizieren in diese Welt. Deswegen bin ich gefangen. Und das kann ich nur, indem ich andere erniedrige und mich lustig mache über andere. Und es ist mir auch so bewusst geworden gestern Abend im Radio, dass es gar nicht darum geht, jetzt irgendeine Religion oder so zu diffamieren oder zu erniedrigen. Um das geht es überhaupt nicht. Die Frage ist, darf Jesus groß sein in unserem Leben? Das ist alles, um was es wirklich geht. Darf Jesus groß sein in unserem Leben? Und es wird uns immer bewusster, auch für dieses Volk des Serben, es wird uns bewusster für das Volk der Roma. Ich sage bewusst das Volk der Roma, weil sie sich selbst auch als eine eigene Ethnie eigentlich sehen. Und es ist auch die Schwierigkeit, mit ihnen zu arbeiten. Ich halte jetzt keinen Vortrag über Arbeit mit Roma oder so. Aber es sind die Herausforderungen, die wir in diesem Land treffen. Und was im Augenblick so richtig toll angegangen werden darf, ist so ein kleines Camp, das in Westserbien liegt. Das heißt Tekerisch, ist so ein Ort. Ich sagte mal, das ist so ein Kriegsort. Das Tekerisch, das ist der Ort, in dem die erste Schlacht im Ersten Weltkrieg geführt wurde zwischen den serbischen Truppen und den K&K-Truppen von Österreich-Ungarn. Und Tekerisch ist ein ganz kleiner Bauernort in Westserbien und dort wird ein kleines Camp jetzt aufgebaut, in das Roma-Kinder eingeladen werden sollen und auch serbische Jugendliche eingeladen werden sollen, die von Jesus hören sollen natürlich, aber auch einfach lernen sollen, miteinander zu leben, miteinander unterwegs zu sein. Und unter Umständen lernen wir Menschen das dann erst und merken, Mensch, der Einzige, der uns ermöglicht, miteinander unterwegs zu sein, ist der Jesus Christus. Der ermöglicht uns das wirklich. Weil er unsere Mauern zerbricht. Er bricht die Mauern des Egoismus, des Selbstsucht, der Nabelschau in unserem Leben. Er lässt uns schauen auf unseren Schöpfer Gott. Jesus öffnet uns die Augen, öffnet uns den Himmel. Und wir brauchen nicht irgendwelche besonderen Techniken oder ich muss nicht der richtigen christlichen Bewegung angehören, um diesen Zugang zu haben zum lebendigen Gott, sondern ich muss nur diesen Jesus Christus angehören. Und dieser Jesus Christus, der kann was aus meinem Leben machen. Und da sind wir unendlich dankbar auch dafür, dass sich junge Leute aus der City Chapel hier aus Stuttgart mit einbringen, auch in diesen Jugendcamps und Kindercamps, und dass noch immer noch das Ehepaar Leukart aus Stuttgart unterwegs ist, die einst mal mit CFI in Serbien waren und sich immer noch einbringen für dieses Volk, das was entstehen darf in diesem Land. Und ich wünsche euch, ich könnte euch diese dankbaren Herzen mitbringen, die einfach sagen, danke, danke. Ihr habt uns nicht vergessen. Ihr habt uns nicht vergessen. Weil sich Menschen vergessen vorkommen in dieser Welt. Und wir haben alles, wir haben alles. Und wer mag sich heute Morgen vergessen vorkommen hier in den Raum? Aber sie sind da, weil sie eben nicht vergessen sind. Weil es da diesen Schöpfer gibt, der ihr Leben geschaffen hat für was ganz Besonderes. Und das Besondere ist, dass dieser Schöpfer Platz nehmen will in so einem Herzen, das vielleicht total gottesfern ist. Und endlich wieder Platz nehmen will, dieser Schöpfer Gott durch seinen guten Heiligen Geist und unser Leben zu dem Leben machen möchte, von dem wir einst zurückschauen werden und sagen, es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt. Es ist alles fertig geworden in diesem Leben, aber es hat sich gelohnt.
weil es in der Hand des lebendigen Gottes lag durch Jesus Christus. Und das ist die Botschaft, die wir weitergeben wollen in Serbien. Das ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das Leben hat sich gelohnt. Und Leben lohnt sich, wenn es in der Hand des Schöpfers des Lebens ist. Und in der Hand des Schöpfers des Lebens geformt wird. Leben lohnt sich. Jeder Atemzug lohnt sich. Jede Träne lohnt sich. Wenn es in der Hand des Schöpfers liegt. Und ich möchte uns die Verse vorlesen. Ich will keinen Vortrag halten jetzt mehr über Serbien, weil das alles, was damit zu tun hat, das ist die Botschaft, die wir benötigen, die Botschaft, die die Menschen dort benötigen. Jeder vor unserer Haustür. Und der Text für heute Morgen, der steht in Philipperbrief Kapitel 1, Vers 3 bis 6 und es steht, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist ein wunderbares Wort von Apostel Paulus geschrieben, der selbst verändert wurde durch diesen Jesus Christus. Der ganz andere Werte hatte, ganz andere Ziele in seinem Leben, der groß herauskommen wollte in seiner jüdischen Art des Denkens, in seiner Art, wie er Religion verstand und das religiöse Leben verstand und plötzlich Jesus Christus kennenlernte als den Auferstandenen, den Lebendigen, den wahren Gott Israels und nicht nur den wahren Gott Israels, sondern den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und sein ganzes Leben verändert wurde. Jesus, der dann sagen wird, als dieser Apostel Paulus so sein sogenanntes Bekehrungserlebnis hatte in Damaskus oder vor Damaskus, dann sagen wird zu einem Mann, der kommen sollte, um diesen wilden, harten, mörderischen Pharisäer zu taufen im Namen des dreieinigen Gottes, zu taufen. Auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und dieser Mann dann sagte, der ein Jesus-Mensch war damals, und sagt, Mensch, Gott, weißt du eigentlich nicht, wer der ist, dieser Paulus? Und er sagt, doch, das weiß ich schon. Kenne ich. Aber ich würde auch sagen, geh hin. Ich würde zeigen, was er tun soll. Er soll mein Wort, das Wort von mir predigen. Bis zu Königen. Und ich will ihn auch gleichzeitig zeigen, was er leiden wird in meinem Namen. Und dieser Apostel Paulus dann, wie er genannt wird, dann, der zog dann los im Namen von diesem Jesus Christus, den er verfolgt hatte, diesen Namen. Und dann wurde er geleitet vom Geist Gottes nach Philippi. Und in Philippi ist die erste, wie man es nennt, die erste europäische Gemeinde entstanden durch die Purpurkrämerin, die Lydia. Und da in Philippi, das scheint so, dass es ihm so ein ganz enges Verhältnis wurde. Und dann war er später, der Apostel Paulus, kam ins Gefängnis um des Evangeliums willen. Das kann man sich heute gar nicht so richtig vorstellen. In Serbien verlieren Menschen ihren Beruf. Das ist tatsächlich so, verlieren ihren Beruf, wenn sie Erzieher sind oder irgendwo in einer Einrichtung arbeiten, die irgendwie mit der orthodoxen Kirche zu tun hat, wenn man herausfindet, dass sie keine Orthodoxen sind und auch keine Lutheraner, sondern Baptisten sind. Verlieren Menschen ihren Beruf. Das ist interessant. Also wird nur vor die Wahl gestellt, entweder löffelst du aus dem gleichen Topf wie ich oder du kannst eben da nicht mehr mitarbeiten. Das ist ganz einfach. Und so hat es der Apostel Paulus noch mal höher erlebt. Er kam ins Gefängnis dann und er schrieb dann diesen sogenannten Philipperbrief und die anderen Gefängnisbriefe. Und das Thema heißt, der Gott hält dich in seinen Plänen. Und man könnte eigentlich sagen, selbst wenn alle Welt sich gegen dich verschwört. Und damals war es eben so, dass der Paulus hätte sagen können, selbst das römische Imperium hat sich gegen mich verschworen. Das römische Imperium und die jüdischen Gesetzesgelehrten haben sich alle gegen mich verschworen. Paulus hat erlebt, was es heißt, wenn man gesteinigt wird. Der hat erlebt, was es heißt, wenn man ausgeschlossen wird von der Kommunität, dass man nichts mehr ist letztendlich. weil man nur diesem Ruf Jesu gefolgt ist. Und er spricht da über diese tiefe Freude, in diese tiefe Christusverbundenheit mit diesen Leuten in Philippi. Das hat ihn froh gemacht. Und als ich das so las, nochmal auch in der Vorbereitung, dann habe ich mir nochmal so vorgestellt, was bedeutet mir das eigentlich? Mir sagen Leute, ich bete für dich, Heinz. Klasse, toll. Und da ist mir jetzt nochmal deutlich geworden, das ist so eine tiefe Verbundenheit. Weil Fürbitte führt in eine ganz tiefe Beziehung. Deswegen haben wir oft keine Beziehungen mehr, auch in unseren Gemeinden nicht mehr, weil wir keine Fürbitte mehr füreinander tun. Das ist tatsächlich so. Weil sobald ich Fürbitte einlege für jemand anderen, bekomme ich eine tiefe Beziehung zu dieser Person, für die ich bete. Die mag ich vielleicht nie treffen im Leben. Und da entsteht eine tiefe Herzensbeziehung. Und von der spricht der Apostel Paulus und sagt, dafür danke ich meinem Gott, so oft ich an euch denke. So oft ich an euch denke. Es würde unseren Gemeinden gut tun, wieder nicht an die bösen Politiker zu denken und an die Flut von Migranten und die Islamisierung von Deutschland, sondern wenn wir wieder anfangen zu würden und aneinander, füreinander zu denken, füreinander Fürbitte zu erlegen, das reicht schon. Und wir werden verändert. Da geschieht was in unserem Herzen. Weil wir werden zu Jesus hingezogen. Weil wir merken, wenn wir Fürbitte tun, bekennen wir ja, nur du, Jesus, allein kannst es tun. Und er sagt, Paulus, diese Freude auch über die termingerechte Erfüllung Gottes. Weil er sagt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also da gibt es einen Termin Gottes, sagt er, und den wird Gott einhalten. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Weil Gott hält immer Wort. Und Gott kommt nie zu spät, nie, nie, nie. Der Gründer vom Bodenseehof, an dem Platz, an dem wir arbeiteten, einst meine Frau und ich, der sagte mal, God's trains are always on time. Und ich glaube, dieses Wort hat bestimmt schon viele Leute vor ihm mal gesagt, aber wir brauchten dann irgendwann jemanden, dem es zuschreibt. Und von daher nehmen wir das dann auch so. Aber das finde ich so gewaltig. Letztendlich hat es der Apostel Paulus schon gesagt, Gott ist immer in der richtigen Zeit. Er kommt immer zur richtigen Zeit, zum richtigen Ziel, auch mit deinem Leben, wenn du es ihm überlässt, es zulässt, dass er wirken darf. Und mir kam an diesen Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 5 Sachen, kurze Sachen. Die eigene Kraft erschlafft, aber Jesus hat es geschafft. Nicht schlecht, ne? Ein kleiner Poet. Aber das hilft mir manchmal. Die eigene Kraft erschlafft. Aber Jesus hat es geschafft. Das Zweite, Jesu tun, lässt mich ruhen. Jesu tun, lässt mich ruhen. Deswegen sind so viele ruhelos, weil wir ständig ackern, wir müssen ständig was machen. Wir müssen gegen das kämpfen und für das kämpfen und für das muss ich stehen und für dies muss ich stehen und das muss ich auch noch. Aber Jesu tun lässt mich ruhen. Aber das kann ich nur im Herzen haben, wenn ich diesen Christus im Herzen habe. Und wenn ich diesen Christus im Herzen habe, dann muss ich ihm auch zulassen, dass er dieses Herz auch regiert. An Jesu Werk und Wesen wird die Welt genesen. An Jesu Werk und Wesen wird die Welt genesen. Wie begonnen, so gewonnen. Ich weiß schon, dass bei manchen im Kopf jetzt war, so zu ronnen. Und das Sprichwort heißt ja eigentlich, wie gewonnen, so zu ronnen. Aber wie begonnen, so gewonnen. Und das Letzte, ich befehle alles in Jesu Hände, denn hier findet alles sein gutes Ende. Ich befehle alles in Jesu Hände, denn hier findet alles sein gutes Ende. Und von dem spricht der Apostel Paulus. Er sagt, diese eigene Kraft, Leute, Jesus kommt ans Ziel. Das, was er begonnen hat, führt er auch zu Ende. Das heißt, Jesus hat den Sieg über Unzulänglichkeiten. Jesus hat den Sieg über Versagen. Jesus hat den Sieg über Schuldigwerden. Wir werden schuldig im Leben. Der größte Fehler ist, sagt er einmal, einst Dietrich Bonhoeffer, ist, dass wir Angst haben, Fehler zu machen. Deswegen machen wir auch nichts. Der größte Fehler ist, Angst haben, Fehler zu machen. Aber wenn ich von der Gnade Jesu bewegt bin, von seiner Liebe, von seiner Güte, dann darf ich vorwärts gehen. Ich muss vorwärts gehen. Und auf diesem Weg wird man auch schuldig werden im Leben. Aber Jesus hat den Sieg auch über die Schuld. Das ist nicht eine Schwamm-drüber-Politik im christlichen Leben. Überhaupt nicht. Um das geht's gar nicht. Aber das ist ein, ich verlasse mich ganz auf die Gnade von Jesus Christus. Und diese Menschen werden natürlich auch gnädige Menschen, normalerweise, durch die Gnade Jesu. Und diese Menschen werden auch vergebende Menschen, weil die auch um Vergebung bitten. Und nur die, die um Vergebung bitten, werden auch vergebende Menschen. Der Sieg über Tod, Hölle und Teufel. Manches bleibt in unseren Augen, wie wir sind, unfertig. Der Pep Guardiola, der wurde jetzt als der Unvollendete genannt. Bei Bayern München hat es nicht geschafft. Dafür wurde er eigentlich gekauft, um die Champions League zu gewinnen. Hat es nicht geschafft. Also unvollendet sein Werk. Und wie viele unsere Leben sind in unseren Augen, in unserem Verstehen unfertig, unvollendet, zerbrochen, gebrochen. Das sind jedes Leben, wie wir heute versammelt sind, hat seinen eigenen Bruch. Und der Herr, der nimmt gern zerbrochene Leben und macht ein wunderbares Bild draus, wie wir es vorne in diesem Kirchenfenster gesehen haben. Da werden kleine Teile geschnitten, die werden gemacht und dann wird da ein wunderbares Bild draus gemacht, wenn ich es dem Herrn überlasse. Und von dem spricht der Herr. Also, manches bleibt unfertig im Leben. Man hätte, man sollte, wir hätten noch mehr sollen, wollen und. Was hätte geschehen können, wenn? Das sind so die Dinge, die uns manchmal bewegen. Ob es in Ehen sind, ob es in der Erziehung ist, im beruflichen Leben, in der Gesundheit oder. Man hätte. Und das Schöne ist, die eigene Kraft erschlafft, aber Jesus hat es geschafft. Aus Jesaja 30, 15, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. In Stille sein. Und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr wolltet ständig was anderes. Und der Paulus sagt es den Philippern, Leute, lasst euch an Jesus genügen. Er kommt zu seinem Ziel mit eurem Leben. Er reißt euch den Himmel auf. Er hat euch den Himmel schon erkauft. Er bringt euch ans Ziel. Und selbst das, was alles so unfertig ist in eurem Leben, überlasst es ihm, der alles zur Vollkommenheit führt. Aber eben durch Umkehr, Mensch, besinnt euch doch wieder auf eurem lebendigen Gott. Durch Ruhe vor eurem lebendigen Gott. Aber die Tragik ist, ihr habt nicht gewollt. Das können wir selbst, das machen wir irgendwie selbst. Dieses christliche Leben bekomme ich irgendwie hin. Und enttäuscht mich dabei, enttäuscht andere dabei. Und dann sind wir eine Truppe von Enttäuschten. Aber gleichzeitig lesen wir den Vers dann von Apostel Paulus, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Wenigstens das bringt Menschen zum Lachen. Das finde ich gut. Aber das ist doch dann oft so. Und die Leute fragen sich, wo ist denn dann diese Freude? Eigentlich sagte Paulus, diese Freude ist zu wissen, mein Leben, meine Unzulänglichkeiten, mein Zerbrochensein ist alles gut aufgehoben in der Hand Jesu. Deswegen kehrt euch doch auch zu Jesus. Zacharia 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Preis Gott. Dir fehlt es nicht an Mittel und Wegen, um deine Pläne auszuführen. Preis Gott. Jesu tun lässt mich ruhen. 1. Thessalonicher 5, Vers 24, an dem der Apostel Paulus den Thessaloniern schreibt und sagt, treu ist er, der euch ruft. er wird es auch tun. Dieses Wort hier im griechischen Grundtext könnte man auch so übersetzen: Treu ist der, der euch gerufen hat. Er hat das Tun schon getan. Er hat es schon vollbracht. Die Versöhnung geschaffen und die Menschen, die er berufen hat in Jesus Nachfolge, die hat er letztendlich auch schon ans Ziel gebracht. Das ist ein wunderbares Wort. Durch seine Gnade, durch seine Liebe. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Du wirst es nicht im Stich lassen. Psalm 138, Vers 7 bis 8. Du wirst es nicht im Stich lassen. Was für eine wunderbare Botschaft, die der Apostel Paulus garantiert schon im Herzen hatte. Auch für diese Leute. Das ist Vision. Er hat das Tun schon getan. Er hat die Erlösung schon längst geschaffen. Jesus richtet mich aus. Jesus zieht mich heraus aus meinen eigenen heroischen Plänen, wie ich mir das alles so vorstelle im Leben, wie dieses Leben richtig gelebt werden müsste. Er zieht mich raus aus meinen Ängsten, die ich habe. Und wir leben ja in einem Land hier in Deutschland, in dem Leute eigentlich jetzt wieder in Urlaub dahin fliegen können und dorthin und nur voller Ängste sind, weil wir eng geworden sind. Eng. Weil wir uns nicht mehr von dem Gott führen lassen, von dem die Bibel sagt, dass er unsere Füße auf einen weiten Raum stellt. Von dem Schöpfer des Himmels und der Erden. Da werden wir enge Menschen, die mit Ängsten ständig zu ringen haben und zu kämpfen. Das schaffe ich nie. Stimmt. Aber du, Jesus, du schaffst es. Das ist Freiheit, wenn ich sagen kann, ich kann dagegen nicht mehr ankämpfen. Ich werde damit nicht mehr fertig. Aber du, Jesus, du wirst fertig. Mit dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt, mit der Ungerechtigkeit in meinem Leben, mit meiner Schuld, mit meiner Lust, mit meinem Zorn, mit meinen Ängsten, mit meinen Tränen. Jesus, du wirst fertig. Du bist schon fertig geworden. Am Kreuz von Golgatha. Es ist vollbracht. Gott tut immer das, was er sich vorgenommen hat. Und es schreibt der Apostel Paulus den Menschen, die in Verfolgung kommen werden, große Nöte erleiden werden. Und er sagt, an Jesu Werk und Wesen wird die Welt genesen, nicht an oder wegen mir. Das muss ich mir auch immer wieder hinter die Ohren schreiben, aber eigentlich schreibe ich es mir gerne auf die Stirn, weil hinter den Ohren kann ich schlecht lesen. Also ich muss mir das manchmal sagen, weil manchmal schiebe ich auch nach, wenn jemand sagt, boah, das ist jetzt toll geworden da in Serbien, dann muss ich manchmal noch nachschieben, ich habe auch dafür gebetet. Also wenn ich nicht gebetet hätte, wäre es auch gar nichts geworden. Das stimmt überhaupt nicht. Das liegt doch an seiner Treue. Wisst ihr, er will Nepal erreichen und er wird Nepal erreichen. Jesus wird Nepal erreichen. Da kann keiner widerstehen, niemand. Warum? Weil Jesus Christus nicht bloß ein Imperator ist, der ein Imperium hat auf diesem Planeten, sondern der Pantokrator, der alles Herrscher. Da kann kommen, was will. Jesus wird seine Menschen erreichen und auch die Menschen in Serbien. Ob wir jetzt dort sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Jesus liebt seine Leute und er wird handeln in Macht und in Herrlichkeit zu seiner Zeit und in einer wunderbaren Art, wie wir das gar nicht können, wie diese junge Kosovare das sagte, den ich traf. Ein junger Roma, der nach Deutschland kam, muslimisch aufgewachsen ist, in die Hauptschule ging, abgebrochen, Sonderschule ging, weil seine Kumpels dort waren, abgebrochen, weil er immer Prügel bekam, wieder in die Hauptschule, wieder abgebrochen, Bäcker wurde, zu früh aufstehen musste, dann lieber Fleischereifachverkäufer wurde, das wieder abgebrochen hat und dann eine Frau fand fürs Leben aus Albanien. Gibt's auch. Und Die sagte, Mensch, der hat so viel im Köpfchen, den fördere ich. Und die hat ihn zur Abendschule geschickt, der hat die Hauptschule nachgemacht, mittlere Reife nachgeholt, hat Abitur gemacht, jetzt studiert er Medizin. In Köln beim Physikum wird er eingeladen zur Studentenmission und kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, kommt zu mir und sagt, Heinz, ich habe gehört, du bist da in Serbien, kann ich da was machen? Und wir haben da junge Menschen, die auch zu diesem Camp kommen, die kommen aus dem Kosovo, sind alles Muslime, die haben einen ganz anderen Dialekt als alle anderen Roma, aber er spricht diese Sprache und jetzt möchte er im Juni noch rüberkommen mit einem Auto und möchte diesen jungen Menschen erzählen von dieser Kraft Jesu, die Leben verändert. Das kann ich doch gar nicht machen. Preist den Herrn. Ah, das ist es doch. Ihr Lieben, das ist, ich komme zu meinem Ziel. Da brauche ich doch dich nicht, Heinz. Aber ich nehme dich gern mit rein und du sollst meine großen Werke sehen. Aber bleib am Gebet und Gebet demütigt dich, weil Gebet, darin bekennst du, du kannst gar nichts, aber Jesus kann alles. Und um das geht's. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist. 1. Timotheus 2, Vers 2 und 2. Korinther 11, Vers 3 spricht der Apostel Paulus. Ich fürchte aber, er könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführe, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben, abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das fürchte ich, dass ihr nicht mehr auf diesen Jesus Christus wartet, auf ihn zählt, auf sein Tun zählt, wartet. Jesus, handle, deswegen beten wir auch. Und wisst ihr, weil wir selbst alle handeln können heute, deswegen beten wir auch nicht mehr. Das ist unser Problem in Deutschland. Deswegen beten wir auch nicht mehr, weil wir so gut handeln können. Wir haben alles in der Hand. Wir sind Computerfachleute, wir bauen Autos, wir bauen Raketen, wir sind medizintechnisch gut drauf, wir können super Gottesdienste veranstalten, die für jeden, egal wem, der nie Jesus hören will, der muss es auch nicht hören, dann machen wir Gottesdienste für den, wo das Wort gar nie vorkommt. Wenn ihn das Kreuz stört, nehmen wir das Kreuz auch noch weg. Also richtig low level, dass es jeder verstehen kann. Wir machen für Margariten Gottesdienste, damit die auch mal was mitbekommen. Für jeden. Und unser Problem liegt daran, das sagt ihm schon mein alter Pfarrer, der jetzt beim Herrn Jesus ist, der ihn sehen darf. Alte Gerhard Hegel, der sagte, Heinz, wir beten einfach. Wenn ich ihn mit einem Problem kam, sagt er, ruf morgen nochmal an, ich muss heute noch drüber beten. Weil du darfst diese Einfalt nicht verlieren an Christus, der kann nämlich alles, weil er der Herr ist aller Herren, der König aller Könige. Also auf den Hinaufsführer und konzentrieren, weil wir gehören ja ihm. Oder habt ihr vergessen, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, stand diese Tage in der Losung. Habt ihr das vergessen? Ihr gehört doch ihm. Und deswegen, weil er ihm gehört, wie begonnen, so gewonnen. Jesus hat schon gewonnen. Er sieht das Ende. Deswegen leg alles in seine Hände. Das muss ich mir selbst jeden Morgen wieder sagen. Ist es wirklich so? Ich muss mir das jeden Morgen wieder sagen. Jesus sieht das Ende. Lass es doch auch in seinen Händen dann. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Er sieht das Ende schon. Dafür habe ich dich berufen. Das ist schon längst geschehen. Und deswegen kannst du in mir ruhen, mit all deinen Fehlern, mit all deinem Versagen, mit all deinem Schuldigwerden. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass Gott es nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten, schrieb der Dietrich Bonhoeffer. Die sind nicht vergeblich. Wir dürfen nicht immer auf das perfekte Leben warten und hinarbeiten, ihr Lieben, sondern auf diesen perfekten Lebensgeber Jesus Christus trauen und hoffen. Der macht's schon. Der kommt zu seinem Ende. Und es gibt Glaubensmut, nicht weil ich mir das einrede, sondern weil Christus gegenwärtig ist. Und das möchte der Paulus für seine Leute, und ich glaube, das will der Herr für uns heute auch. Es ist nicht so sehr die Frage, ob ich am richtigen Platz bin, habe ich mir auch oft gestellt, diese Frage. Die richtigen Umstände, richtiger, effizienter Dienst. Wir sind ja effizient, auch in Deutschland. Viele machen Dinge, weil es so effizient ist. Sondern bin ich in der Hand Jesus. Das zählt doch. Und möchte ich nirgends wo anders sein als in der Hand Jesu. Und dann wird dieses Wort eben, gewinnt es ein anderes Gewicht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, damit das uns verändert, uns in die Hände Jesu zieht. Und das Letzte, ich befehle alles in Jesu Hände, denn hier findet alles sein gutes Ende. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt werden. Psalm 34, Vers 6. Und in Hebräer Kapitel 12 steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er, hinschauen auf Jesus Christus, hinschauen, hintrauen. In der Gegenwart des Anfängers, des Vollenders leben. Gott hält dich in seinen Plänen. Ich halte mich selbst nicht da drin. Aber er weiß, wie er das tun kann. Und damit möchte ich dich schließen. Aus Psalm 16 möchte ich uns noch vorlesen. Vers 7 und 8. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht. Na, mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Alle Zeit. Warum? Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters. Und er hat alle Gewalt. Und auf dem wollen wir schauen. Und er wird uns durchtragen. Er wird sein Werk vollenden mit unserer Zerbrechlichkeit, mit unserem Unvermögen. Spielt doch keine Rolle. Die einzige Rolle ist, wir leben in deiner Hand, aus deiner Hand und von deiner Gnade, Jesus Christus. Amen. Gott befohlen. Danke fürs Gebet für Serbien. Ich bete jetzt auch noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der lebendige Gott bist, der, was er sich vorgenommen hat, auch zu Ende führt. Auch mit unserem Leben, du magst noch so unzulänglich sein und unvollkommen und so zerbrochen. Und was Wunderbares kannst du machen aus Dingen, die zerbrochen sind. Du kannst solche Dinge, so Leben wunderbar zusammenfügen. Mit deiner Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft der Auferstehung. Und aus Staub machst du Diamanten und dafür danke ich dir. Herr, nimm unser Leben, form es, dass wir auf ein Leben zurückblicken können, in dem wir unter Umständen nicht alles bekommen hatten, was wir wollten, aber ein Leben, von dem es sagen konnte, es hat sich gelohnt, weil es in der Hand des Schöpfers lag und der Schöpfer mit diesem Leben was gemacht hat zur Verehrung seines eigenen Namens. Amen.